Ich weiß nicht, ob ihr diese Situation kennt, wenn Kinder neugeboren werden und neugeboren sind, dann haben die Eltern und ganz besonders natürlich auch die Großeltern und die Schwiegereltern und die Nichten und Neffen und alle, die das kleine neue Würmchen oder die Würmin angucken wollen, so ein Interesse. Nämlich die Frage, wenn sie in das Körbchen gucken oder in das Kinderbett, nach wem kommt es oder sie oder er? Ach, heißt es dann, guck mal, der hat die Ohren vom Opa. Oder hat die Nase, die hat sie von der Mama. Und die Augenfarbe vom Papa. Wir haben also, wenn wir so kleine Kinder anschauen, schnell die Suche, wer guckt denn da durch? Wer guckt mich denn da an? Nach wem schaut denn das Kind aus? Nach Mama, Papa, Oma, Schwiegermama, Schwiegervater. Natürlich sagt man immer gerne, das ist ein Mix von allem. Das stimmt ja auch. Und doch ist es irgendwie so eine Sehnsucht, man möchte am und im anderen oder in dem Kleinen etwas Wertvolles entdecken. Heute ist der Sonntag, der heißt Trinitatis. Und da geht es um die Dreifaltigkeit oder um die Dreieinigkeit. Da geht es um Vater und Sohn und Heiligen Geist. Und ich habe mir gedacht, es ist vielleicht mal gut, einen Bibeltext zu finden oder zu wählen, in dem wir die drei sozusagen Vater, Sohn und Geist Gottes wirken sehen. Oder ein Wort, wo wir diese Dreiheit aufleuchten lassen können. Ihr habt im Zettel, den ich euch, da ist er schon abgedruckt, der Predigttext, Johannes Evangelium, Kapitel 14. Und zwar habe ich gewählt ab Vers 7. 5, 6 kann man gleich noch dazu tun nachher. Es heißt dort, wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Also genau diese Stelle, die wir gerade so eingangs mit unseren neugeborenen Kindern haben, hier auch, so dieses Hinschauen und im Anschauen der Person Jesu zu entdecken, in dieser Person sehen wir nicht nur Jesus, sondern Jesus sagt deutlich, wer mich sieht, sieht den Vater. Ja? Aber Philippus, einer von Jesu Jüngern, hat das irgendwie nicht auf die Reihe bekommen. Er sagt zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Und Jesus sagt zu ihm, schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir aus. Der Vater, der in mir bleibt, tut seine Werke. Glaubet mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, glaubt um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich tue, auch selbst tun und er wird noch größere tun als diese, denn ich gehe zum Vater. Und um was ihr meinen Vater in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht werde. Wenn ihr mich nun um irgendetwas in meinen Namen bittet, werde ich es tun. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Helfer geben, damit er in der Ewigkeit bei euch bleibe. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch ist. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr, aber ihr seht mich, weil ich lebe und ihr leben werdet. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Was für ein Wort. Wenn man den Johannes liest, hat man den Eindruck, irgendwie ist es doch alles mehr oder weniger gleich oder vielleicht sogar dasselbe. Was redet er? Und wie ich schon einige Male sagte, der Johannes schreibt nicht sozusagen linear von A nach B, sondern wie eine Feder. Er hat einen Punkt und in Kreisen auf einer anderen Ebene kommt er immer wieder über ein Stichwort, aber es hat immer eine neue Verknüpfung. Das ist ein Bild, was uns helfen kann, wenn wir den Johannes lesen, ihn besser zu verstehen. Was passiert hier in unserer Geschichte oder in diesem Text? Jesus hat gesagt in Vers 6, das Wort kennt ihr, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr also mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Jesus stellt seinen Jüngern sozusagen den Horizont auf, indem er ihnen mitteilt, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Wer zu Gott zu meinem Vater kommen will, der muss mich kennen. Das Wort, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ist eine Antwort, nämlich auf die Frage des Thomas, sag uns mal, kennen wir den Weg? Wohin du gehst, wissen wir nicht, kennen wir den Weg? Welchen Weg gehst denn du? Und da sagt Jesus, ich, ganz persönlich, ich bin der Weg. Nicht eine Gesetzesfolge, ich, schaut mich an. Wenn ihr mich seht, ich bin der Weg. Und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Wer zu Gott will, wer zu meinem Vater will, soll mich anschauen. Ohne mich und durch mich hindurch, ohne mich könnt ihr nicht zu Gott kommen. Okay, man könnte jetzt sagen, das haben wir jetzt verstanden. Wir wissen zwar noch nicht genau, weil wir den Weg gegangen sind, wie das richtig läuft, aber wir haben verstanden. Wenn wir zu Gott wollen, müssen wir dich kennen. Wir müssen wissen, wer du bist. Wir müssen wissen, was du tust. Die Jünger waren ungefähr so helle wie wir und haben das dann so mehr oder weniger auf sich beruhen lassen. Nur Philippus sagt dann ganz schlau sozusagen, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Ein wunderbares Wort, herrlich, herrlich. Das heißt ungefähr so viel, weißt du, Herr Jesus, nimm es uns nicht krumm, zeig uns einfach Gott und dann soll es uns reichen. Wenn wir wissen, wie der ist und wo der ist und was er macht, zeig uns Gott, dann ist gut. Und die Antwort Jesu ist nicht so ohne. Wir lesen, sage ich ja gerne, immer sehr fromm, aber es tut manchmal auch gut, nicht so fromm zu lesen. Da lesen wir dann zum Beispiel, dass Jesus sagt, du bist schon so lange bei mir oder ich bin schon so lange bei euch und du hast mich nicht erkannt. Mensch, wir gehen doch schon so lange miteinander. Wir sind doch schon so lange zusammen. Wir haben doch schon so viel gemeinsam erlebt. Ihr wart dabei, als ich Menschen geheilt habe. Ihr wart dabei, als ich Wasser zu Wein gemacht habe. Ihr wart dabei, als wir die Tausende gespeist haben. Du bist die ganze Zeit dabei, Philippus, und weißt nicht und ahnst nicht, wer ich bin? Erste Beobachtung an dieser Stelle wäre aus meiner Sicht zunächst einmal zu sagen, das ist traurig, aber nicht unmöglich. Wir können sehr lange mit Gott zusammen sein. Wir können sehr lange in eine Kirche gehen. Wir können sehr lange zu einer bestimmten kirchlichen Tradition gehören. Aber verwurzelt, gewachsen in der Erkenntnis, wer Jesus ist und wie er ist, so richtig vorangekommen, sind wir vielleicht dann doch nicht. Philippus jedenfalls meint, zeig uns Gott selbst, dann ist alles gut. Er hat nicht verstanden, was Jesus meint und was Jesus sagt. Er glaubt sozusagen, da braucht es noch eine spezielle, eine klare Offenbarung, damit er dann sozusagen weiterkommt. Jesus guckt den Philippus an und sagt, schon so lange bist du mit mir zusammen, schon so lange bin ich bei euch. Du hast mich nicht erkannt. Du weißt nicht, wer ich bin. Das Wort erkennen im Alten und im Neuen Testament ist mehr als nur kognitiv irgendwie etwas im Kopf sozusagen wissen. Erkennen meint immer auch eine größere Wirklichkeit. Jemanden erkennen und mit jemandem zusammen sein bedeutet, dass da eine Erlebnisqualität mitschwingt. Dass wir miteinander etwas erlebt und erfahren haben. Dass es nicht nur ein reines, sachliches, gelesenes oder angelerntes Wissen ist, sondern das bedeutet, da schwingt emotional auch etwas mit. Ich weiß, wer du bist. Es ist nicht nur, ich habe auf deinem sozusagen Ausweis deinen Namen gelesen. Ich weiß, wer du bist. Das bedeutet, ich kenne dich. Ich habe dich schon erlebt. Ich kenne ein Stück deiner Geschichte. Jesus fragt den Philippus, ich bin so lange mit dir unterwegs und du hast mit mir nichts wirklich erlebt. Du weißt nicht, du ahnst nicht, wer ich bin. An der Stelle einfach mal so zwischendrin, zum wieder den Brücke bauen für uns, zwei Fragen. Frage Nummer eins. Wen oder was erkennen Menschen an mir oder in mir, wenn sie mich anschauen? Ich meine jetzt nicht die Ohren vom Opa und die Nase von der Mama, sondern im Geistlichen. Wenn Menschen mich anschauen, wen oder was erkennen sie in mir? Ich ziele auf folgenden Hintergrund, dass wir manchmal beispielsweise in der Arbeitswelt unterwegs sind und wenn Leute mitbekommen, dass ich sonntags zum Gottesdienst gehe, völlig überrascht sind, das hätten sie überhaupt nicht erwartet, dass ich mit Kirche und Glauben etwas zu tun habe. Das könnte eine tolle Tarnung sein, kann aber auch erschütternd wirken, nämlich dass man denkt, ups, da ist so von dieser Wirklichkeit Gottes in mir offenbar nicht so viel erkennbar. Wen oder was erkennen Menschen an mir und in mir, wenn sie mich anschauen? Es gibt Menschen, mit denen man zusammen ist und man spürt, erkennt. Man spürt eine Atmosphäre der Gegenwart Gottes in ihren Augen, in ihren Worten, in dem, wie sie reden, in dem, wie sie sich geben, in dem, wie sie reagieren. Man merkt, diese Wirklichkeit Gottes lebt im Anderen. Also noch einmal die Frage, wen oder was erkennen Menschen an mir oder in mir, wenn sie mich anschauen? Zweite Frage, wie lange bin ich schon mit Jesus unterwegs und was habe ich bei ihm erkannt? Zweite Frage, wie lange bin ich mit Jesus unterwegs und was habe ich bei ihm erkannt? So wie Jesus dem Philippus sagt, ich bin schon so lange mit euch unterwegs und du hast mich nicht erkannt, so kann auch Jesus uns fragen, hör mal Stefan, ich bin mit dir schon so lange unterwegs und du hast von mir so wenig oder nichts oder was hast du von mir gelernt? Was hast du an mir erkannt? Was hast du in mir an Wesensart entdeckt? Ha. Da ist jetzt die freie Zeile, wo ich jetzt meine Antwort reinschreiben muss. Ja? Ha. Komma, und dann muss da meine Zeile rein. Wir können schon so lange mit ihm zusammen sein. Wir können schon so lange in einer Gemeinde sein. Und haben vielleicht doch so wenig mit ihm wirklich zu tun gehabt. Jesus macht dem Philippus zunächst einmal dann in seiner Antwort klar, wer mich sieht, sieht den Vater. Philippus, wer mich sieht, sieht nicht nur den Vater, sondern wer mich sieht, sieht Gott. Du fragst danach, wie Gott ist? Guck mich an. Du fragst danach, wer Gott ist? Schau mich an. Der Vater und ich, wir sind eins. Und er antwortet ihm sozusagen, ich übersetze es mal für uns, meine Liebe, die ich euch zeige und die ihr an mir erkennt, wie ich sie anderen Menschen entgegenbringe, meine Liebe ist die Liebe des Vaters. Ihr kennt das Gleichnis im Lukas-Evangelium, wo es um den sogenannten verlorenen Sohn geht. Ich habe euch schon mal gesagt, eigentlich muss die Geschichte anders heißen. Da geht es um den gütigen Vater. Gott ist der gütige Vater, der diesem Schluri-Sohn entgegengeht. Der dem Sohn, der so richtig viel verkehrt gemacht hat in seinem Leben, entgegenstürmt mit einem Herzen voller Liebe und sich freut, dass er heimgekehrt ist. Meine Worte, sagt Jesus, die ich zu euch sage, sind Worte, die Gott euch sagt durch mich. Wer mich sieht, sieht den Vater. Meine Taten, die ich tue, sind die Taten, die Gott tut durch mich unter euch, damit ihr ihm vertraut und erkennt, wer er ist. Gott ist nicht sozusagen lebensfeindlich. Gott wandelt Wasser in Wein auf einer Hochzeit. Gott ist dort, wo man sich freut, wo man feiert. Und er macht einen guten Wein. So einen guten Wein, dass der sozusagen Verantwortliche für die Getränke sagt, wieso hältst du den besten Wein zurück? Normalerweise nimmt man den stärksten und den besten Wein, macht die Leute so ein bisschen bedudelt und dann wird das gedünnte, das verdünnte Material an die Leute gebracht, weil die das dann sowieso nicht mehr merken. Das ist der Hintergrund. So wird's gemacht. Ihr müsst mal aufpassen, wenn ihr auf eine Party geht. Das erste Bier hat noch 5%. Und danach gibt's nur noch Apfelschorle. Sieht so ähnlich aus. Jesus weiß, wie gefeiert wird. Jesus ist dort, wo Menschen sozusagen nach Hunger und nach Liebe hungern. Nach Leben hungern. Und er sagt das auch. Wer ihn kennt, ja, wer Lebenshunger und Lebensdurst hat, soll zu ihm kommen. Jesus stillt diesen Lebenshunger und diesen Lebensdurst. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wer meine Wunder sieht, sieht den Gott, der Wunder tut. Das bedeutet, da gibt es nichts, was Gott nicht tun kann. Gott kann Dinge verändern in dieser Welt. Er ist nicht an Raum und Zeit und Grenzen gebunden. Das habt ihr an mir erlebt, sagt Jesus. Ich bin über das Wasser zu euch gekommen in der Nacht, als der Sturm tobte. Ich habe aus dem wenigen Material von ein paar Broten und ein paar Fischen Tausende gespeist. Das war mir möglich, weil Gott an diese Grenzen, die wir haben, nicht gebunden ist. Für Philippus gilt, allein, so Jesus dann, allein wegen der Wunder, wenn du mir das alles nicht glaubst, was ich gesagt habe, was ich geredet habe, allein um der Wunder willen, die ich gewirkt habe, allein um der Taten willen, die ich gemacht habe in eurer Gegenwart, allein um der Heilungen willen, könntest du wissen, wer ich bin. Er sagt es am Ende so, glaubet mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn er mir nicht glaubt sozusagen, wenn er es nicht vertraut, dann doch wenigstens um der Werke willen, die ihr gesehen habt. Um der Werke willen. Nächster Hinweis. Johannes schreibt sein Evangelium in seinem speziellen Stil, das habe ich euch gerade gesagt. Jetzt kommt sozusagen die Nahtstelle für die nächsten Gedanken in unserem Text, nämlich es geht um die Werke. Ihr könntet mir glauben um der Werke willen, die ich getan habe. Wahrlich, wahrlich, wer an mich glaubt, ich sage euch, wird diese Werke, die ich getan habe, selber auch tun und er wird größere tun. Was für ein Horizont. Jesus spricht mit seinen Jüngern, spricht mit dem Philippus und macht ihm deutlich, schau, wenn du mich anschaust, siehst du Gott. Du könntest mir glauben um der Werke und Wunder willen, die ich getan habe. Und nimmt nun seine Jungs, seine Jünger einen Schritt weiter, indem er ihnen sagt, schaut, wenn ihr mir vertraut, wenn ihr zu mir kommt und wenn ihr euch auf mich beruft bei Gott, könnt ihr die Werke, die ich getan habe, auch tun. Ihr könnt auch Blinden die Augen öffnen. Ihr könnt auch Menschen heilen. Ihr könnt auch Wunder wirken. Und ihr könnt noch mehr tun, als ich getan habe. Eine unglaubliche Aussage. Eine unglaubliche Aussage. Jesus nimmt diese Jünger nun mit aus dieser Frage, wer ist Gott? Wie ist Gott? Zeig uns Gott. Er nimmt sie mit hinein in die Gegenwart Gottes und die Möglichkeit, auf die er gleich noch zusteuert. Er macht ihnen deutlich, das, was ihr in meinem Namen den Vater bitten werdet. Und denkt daran, der Vater und ich, wir sind eins. Ich bin im Vater und der Vater ist in mir. In mir könnt ihr den Vater sehen. Und wenn ihr den Vater anschaut, seht ihr mich. In dieser Verdichtung redet er zu ihnen und macht ihnen Mut. Er macht ihnen Mut. Zu sehen, zu vertrauen und zu glauben, dass diese Einheit zwischen dem Vater und ihm besteht. Und dass Jesus ihnen einen Horizont aufreißt von Möglichkeiten. Warum ist das wichtig? Wozu tut er das? Nun, es gehört zu unseren Menschlichkeiten, dass wir sozusagen gerne an dieser Stelle, wie soll ich sagen, uns innerlich ausklinken und resignieren und sagen, ja, weißt du, das machst du. Du bist der Jesus und du bist der Messias, aber schau, wir sind nur die kleinen Nachfolger. Wir haben von dir gehört und das ist ganz toll, was du gemacht hast, aber weißt du, das ist alles, das ist alle eine Nummer zu groß sonst für uns. Es gibt so eine Bescheidenheit, die kommt vielleicht nicht so daher, die wird heimlich eher so geglaubt, wer bin ich? Wir hatten schon mal vor einigen Wochen die Predigt darüber. Wer bin denn ich? Aber Jesus macht deutlich, alles, wenn ihr mir vertraut, um was ihr in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun. Ich habe schon einige Male die Hinweise darauf gemacht, ich mache sie gerne noch einmal, nicht weil ich besser bin oder weil ich klüger bin oder keine Ahnung, weil ich das alles könnte. Aber weil es die Wirklichkeit ist, die ich entdecke in der Schrift. Die Losung für diesen Tag heute aus dem Epheser Kapitel 5, Vers 18, heißt, dass wir zu Gott flehen und rufen sollen. 6, Vers 18, pardon. Dass wir zu Gott flehen und rufen sollen, dass wir mit Danksagung bitten, flehen und rufen. Und ich denke manchmal so, alles, um was ihr in meinem Namen bitten werdet. Unter uns Christen lebt oft so eine Vorstellung, ich habe es dem Herrn Jesus einmal gesagt, wenn er sich nicht merken kann, ist auch gut. Bitten und flehen, ich weiß gar nicht, ob wir das, also ich ganz ehrlich, ich habe kein Vorbild für mich in meinen Gemeinden, wo ich als Junge gewesen bin, von irgendeiner Gebetsversammlung, wo ich sagen könnte, dort haben Menschen unter Tränen gefleht. Kenne ich nicht. Ist mir nicht bekannt. Vielleicht müssen wir die Wirklichkeit miteinander entdecken. Mein Traum von Bibel Plus wäre, dass irgendeine Gruppe sich zum Gebet trifft, wir haben einen Abend, wo das so sein wird, wo es nur ums Gebet füreinander geht, aber wo in diesen Gruppen so eine Wirklichkeit beginnt, wo man miteinander, weil man um Nöte weiß, anfängt zu beten und zu flehen, wo andere hören, die beten aber anders, die beten ja richtig laut, das könnte man ja fast schreien nennen. Und da schlägt wieder unsere Tradition zu, weil wir sagen, das ist emotional. Das weiß man nicht. Es ist nicht so unsers. Bitten und flehen, rufen und ringen vor Gott, dass er eingreift, dass er etwas tut, dass er den Himmel zerreißt, dass Menschen unter den Einfluss des Geistes Gottes kommen, dass Leute befreit werden, dass Menschen Christus finden, dass Kinder sich versöhnen, dass Ehen wieder heil werden. Bitten und flehen und rufen. Ich kann euch eine kleine Entdeckung weitergeben in diesem Kontext, die mich gestärkt hat. Ich habe erlebt und erfahren, wenn man es miteinander tut, ist es leichter. Wenn man es miteinander in einer Gruppe tut, wenn einer beginnt und ein anderer den Ton aufnimmt und ein nächster einsteigt, das ist wie wenn man Löwenzahn auf der Wiese hat. Es wird immer mehr. Es wächst. Jeder, der so beginnt, jeder, der so betet, es wächst. Es ermutigt. Es öffnet ein Stück Tür. Ein anderer kann mittun. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Wir haben ja jetzt demnächst die Gleichnisse und da kann man immer beten. Vielleicht kriegen wir es ja hin, dass wir es da ein klein wenig mal üben. Wäre ja eine Möglichkeit. Jesus jedenfalls ermutigt seine Jünger zu glauben, zu vertrauen, zu beten in dem Namen Jesu für die Sache Gottes. Nicht zu sagen, ich bete für mich, ich, mich, meiner, mir, Herr, segne uns vier, sondern nicht nur für mich bete ich und sag dann, das bete ich im Namen des Herrn Jesus. Nein, im Namen des Herrn Jesus beten heißt für die Sache und für das Anliegen, das Gott bewegt, beten und bitten. Wer jetzt genau zugehört hat, denkt, okay, aber woher weiß ich denn das, was Gott gerade bewegt? Ich meine so aktuell. Woher weiß ich denn das, was Gott dann auf dem Herzen hat? Jesus antwortet darauf, wenn man so will, auf diesen Einwand in Vers 15, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten und ich, Jesus selbst, wird den Vater bitten und er wird euch einen anderen Helfer, Klammer auf, als mich geben, damit er in Ewigkeit bei euch bleibt. Jesus sagt nicht nur, schaut mal Leute, ich bin wie Gott und Gott ist wie ich und wir sind eins, Vater und Sohn, wir gehören zusammen. Und ihr könntet, das ist die Wirklichkeit, ihr könntet die gleichen Wunder tun wie ich. Jetzt, hurtig, hurtig, strengt euch an. Sondern Jesus sagt, wenn ihr mich bitten werdet in meinem Namen, wenn ihr ruft, wenn ihr fleht, wenn ihr das aufs Herz nehmt, was mich bewegt, ihr kriegt es raus. Ihr könnt es sehen. Ihr könnt es lernen. Weil der Geist Gottes kommen wird und er wird euch hineinnehmen in das, was sozusagen mich ausmacht. All das funktioniert, könnten wir technisch formulieren oder andersrum. All das wird belebt, wird lebendig. Oder wie wir gesungen haben, weil er auferstanden ist, wird auch das in mir lebendig und auferstehend sein, wird in mir beseelt, belebt, lebendig durch den Geist Gottes, den der Vater senden wird. Und wenn der Geist Gottes kommt, so die Schrift, dann ist sozusagen Gott gegenwärtig unter uns und in uns. Wir lesen im gleichen Kapitel, ich habe es jetzt nicht mit in den Abschnitt hineingenommen, ein klein wenig später heißt es aber, der Helfer aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist kommt in unser Leben und er wird sozusagen Jesus Christus in mir, ja, ich sag's ungern, aber ich nenne es jetzt mal so. Er wird Christus in mir groß machen. Ja, Er wird Jesus verherrlichen. Er wird mir helfen, mehr und tiefer Jesus zu verstehen. Er wird mir helfen, sozusagen Jesus Christus zu entdecken in meinem Leben, in dem Wort, in der Schrift. Der Heilige Geist hat sozusagen die Aufgabe, nichts anderes zu tun, als Jesus sozusagen in mein Leben zu übersetzen, dass sich die Frage beantwortet, die wir eingangs gestellt haben. Ich bin schon so lange mit Jesus unterwegs. Wen oder was habe ich in ihm erkannt? Ja, wie jetzt, könnten wir sagen, wie soll es denn gehen? Durch den Geist Gottes. Also angenommen, ich stelle fest, so viel habe ich da noch gar nicht erkannt. Ich war immer treu, bin immer da, aber diese Dimension, Jesus so zu erkennen, wie du das gerade beschreibst, das ist mir so nicht geläufig. Ist ja nicht schlimm, aber es ist mir gerade so nicht geläufig. Was kann und soll ich denn da machen? Nun, vielleicht könnten wir diese eine Strophe beten von dem Liederdichter, den die Senioren letzte Woche kennengelernt haben. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei mir ein. Eine wunderbare Strophe. O komm, du Geist der Wahrheit. Und da ist es nämlich eigentlich beschrieben. Ich lese uns das nochmal vor. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Das betet jemand, der ist Pastor. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Wir dürfen auch als Christen neu und intensiv und wieder darum beten. Und Wolfgang Holzbecher hat es vorhin in seinem Zeugnis dann nochmal deutlich gemacht. Wenn Leute beten, dann wackelt die Erde. Und es heißt dort weiter, und der Geist Gottes kam an diese Stätte. Warum? Ich denke, die hatten den Pfingsten schon gekriegt. Ja, hat mal jemand so gesagt, der Geist Gottes kommt in uns, aber wir sind undicht. Wir brauchen immer ein Refill. Wir brauchen immer wieder neu eine Ermutigung, eine Stärkung. Wir können das über die Menge machen und sagen, ich brauche eine neue Menge des Geistes. Ich kann es aber auch über Beziehung ausdrücken. Ich brauche eine Intensivierung meiner Beziehung zum Geist Gottes. Ihr kennt einige, die Älteren kennen noch Cliff Richard. Und einer seiner großen Hits war gewesen, Why Don't We Talk Anymore? Einer seiner größten Hits. Man hört das heute so als Liebeslied, so zwischen zwei Partnern, warum reden wir nicht mehr miteinander? Er hat es mal in einem Interview erklärt, eigentlich ist das eine Anrede Gottes gewesen in sein persönliches Glaubensleben, wo Gott ihn fragt, warum reden wir nicht mehr miteinander? O komm, du Geist der Wahrheit, komm und kehre bei mir ein. Klammer auf, Klammer zu. Wenn Gottes Geist einkehrt, kehrt er meistens vorher auch aus. Es gibt immer in unserem Leben manchmal so Dinge, die sich angelagert haben, angehäuft haben, die Gott gar nicht bei uns sehen möchte. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein, verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Manches verspricht sozusagen bedeutsam zu sein, aber im Licht Gottes besehen ist das nicht wirklich wichtig. Gieß aus dein Heiligfeuer, rühr Herz und Lippen an, dass jeglicher Getreuer den Herrn bekennen kann. Wenn der Geist Gottes kommt, bewegt sich etwas. Die Ordnung, in der ich alles so schön beieinander gehalten habe, kommt wahrscheinlich durcheinander. Wenn der Geist Gottes kommt, verändert er Wertigkeiten in meinem Leben. Wenn der Geist Gottes kommt, möchte er, dass ich von ihm rede und über Gott rede und über Jesus rede. O komm, du Geist der Wahrheit. Und das bedeutet, wenn wir den Geist Gottes einladen, dass Dinge in Bewegung kommen. Letzter Gedanke. Wir hatten die erste Frage gestellt. Was sehen Menschen an mir, wenn sie mich anschauen? Was erkennen sie in mir und an mir von Jesus? Wie kann ich es einrichten? Wie kann ich etwas dazu tun, dass Menschen an mir Veränderung, Entwicklung und Reifung sehen? Man könnte sagen, wenn sie es nicht sehen, sind sie selber schuld. Das kann man so sagen, ja. Aber man kann auch fragen, gibt es denn Dinge, die sie an mir wirklich entdecken könnten? Ich will uns einige Horizonte versuchen, nur Namen, nur zu nennen. Wir könnten lernen, vielleicht mit geistlichen Themen über eine längere Zeit zu leben. Vielleicht ist mir gesagt worden, wenn du redest, dann bist du immer so extrem sachlich. Das kommt so kalt rüber. Dann könnte ein Thema für mich sein vom Wort Gottes, dass das die Freundlichkeit und die Güte Gottes an mir erkennbar werden sollen. Ich könnte für mich sagen, Herr Jesus, hilf mir, in den nächsten Monaten Freundlichkeit zu üben. Und ich sage euch eins, ihr werdet umgeben werden und werdet sehen und hören und erfahren und erleben, wie viele Menschen es um euch gibt, die bruddeln, die unhöflich sind, die granteln. Und immer dann, wenn es ganz übel wird, werdet ihr es merken und hören und spüren, dass eine zarte Stimme in dir sagt, deine Lindigkeit, deine Freundlichkeit, lass allen Menschen kund werden. Aber doch nicht hier, Herr! Ja, hier braucht man's, wie du siehst. Hier ist es Not, wie du hörst. Freundlichkeit üben. Oder Dankbarkeit. Wie kann man Dankbarkeit üben? Man könnte sich zum Beispiel einen Bogen Packpapier kaufen, kostet nicht viel. Den pinnt man sich in irgendeinem weißen Flecken in seiner Wohnung hin, wo man öfter vorbeiläuft. Und an jedem Abend muss ein Satz mehr auf der Pinnwand stehen. Ein Satz für das, was an diesem Tag gut war, was positiv war. Wer sagt, so großformatig arbeite ich nicht, ich bin eher so bei den kleineren Formaten, kein Problem. Kauf dir ein kleines Aufgabenbuch oder ein, wir haben früher gesagt, so ein Vokabelbüchlein. Schreib dir auf, an diesem Tag, was gut war. Dankbarkeit lernen. Vielleicht gibt es ja, Herr, ich will treuer werden in der Fürbitte. Mach dir einen Ort, gib dir einen Ort, nimm einen Stuhl, einen Hocker irgendwo in deiner Wohnung und auf den setzt du dich nur für 5 oder 10 Minuten, wenn du für Menschen betest. Hilf dir selber dabei. Wenn du den Stuhl ansiehst, weißt du, er lädt dich ein zur Fürbitte, setz dich drauf, bete und erlebe und erfahre, dass der Geist Gottes in dir wirkt und dich verändert und durch dich sozusagen auch das Leben Christi entfalten will, in dir selber und durch dich hindurch zu anderen. Bete um die eigene Erweckung. Bete darum, dass der Geist Gottes dich neu beseelt, neu begabt, neu beschenkt. Bete darum, dass in dir die Sehnsucht stark wird, Gott mehr zu lieben. Bete vielleicht darum, Herr, schenk mir, dass ich wieder richtig hungrig werde nach dir. Schenk mir, Herr, dass ich selber überrascht werde, heimlich in mir still vor mich hinzubeten. Kennt ihr das? Dass ihr in Gedanken seid und dann mit einem Mal euch singen hört? Oder die Stimme lauter wird und ihr merkt, ups, ich bete ja gerade das Vaterunser. Betet darum, dass der Geist Gottes euch wieder sozusagen in Gang bringt, dass es weitergeht, dass die Gegenwart Gottes durch den Geist für euch erfahrbar lebendig ist. Und in diesem Sinne, letzter Hinweis, nutzt die Angebote und die Gelegenheiten, die Gott dir gibt, in und durch diese Gemeinde. Bibel Plus ist eine Möglichkeit zum Bibellesen, zum Beten lernen, zum Einüben, zum Gemeinschaft haben, zum Menschen entdecken und ganz wichtig auch zum Nachfragen. Sag mal, wie machst du das denn? Und dann können wir uns helfen, einen Schritt weiterzukommen. Und dann wird es so sein, dass eines Tages jemand zu dir kommt und sagt, weißt du, irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie bist du anders geworden. Christus in dir. Möge Gott uns so segnen. Amen.